Und damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 5 des Jojo-Podcasts. An meiner Seite, wie immer, das andere Jo von Jo, nämlich der Johann. Herzlich willkommen.
Hallo.
Was steht denn heute so auf Agenda? Ich glaube, wenn ich hier mal auf meinen Zettel gucke, reden wir ein bisschen über die Essener Tafel und den Stopp von Ausländern und den Aufnahmestopp von Ausländern dort und beleuchten das. Dann quatschen wir noch ein bisschen um den VW-Rekordumsatz im vergangenen Jahr.
Und in dem Zusammenhang die Dieselverbote, die jetzt vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig als rechtmäßig und nach geltendem Recht bereits vollziehbar gehalten werden.
Exakto. Und als, ich glaube, dann schon letzten Punkt noch ein bisschen über die Cybersicherheit, ein bisschen den Chaos Computer Club dahingehend auch mal beleuchten und ein bisschen mit einfließen lassen in diese ganze Cybersicherheitsdebatte.
Genau, und wie unseren fleißigen und treuen Zuhörern bereits aufgefallen sein sollte, haben wir ein neues, schönes Titelbild. Shoutout an Daniel, vielen Dank nochmal dafür. Mhm.
Richtig gut geworden, richtig, richtig gut. Jo. Alles klar, steigen wir mal ein. Essener Tafel. Die Essener Tafel hat als einzige Tafel in Deutschland jetzt erstmal auf jeden Fall einen Ausländerstopp verhängt, weil sich die Deutschen, kann man eingeschüchtert sagen, oder die fanden auf jeden Fall das Auftreten der Ausländer auch zu aggressiv. Teilweise meinten die dort, dass Ausländer sich vorgedrängelt hätten und
geschubst hätten und Mütter und Frauen negativ behandelt hätten und solche Sachen. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Da hat ja wahrscheinlich jeder, der hier zuhört, auch schon was von mitbekommen und seine eigene Meinung dazu. Aber für mich stellt sich da erstmal die Frage, wieso eine Bundeskanzlerin, die zurzeit geschäftsführend im Amt ist, aber gleichzeitig seit 12 Jahren dafür verantwortlich ist, dass diese Tafeln immer mehr Zuwachs und Zulauf bekommen. Also es gibt, glaube ich, so um die 900 Tafeln in Deutschland. Und da geht man ja nicht hin, weil man denkt, oh geil, billige Lebensmittel, die sind ja zwar abgelaufen auf dem Datum, aber an sich noch genießbar, dann gehe ich doch dahin, kriege ich kostenlos Lebensmittel. So ist es ja nicht. Das ist ja ein total entwürdigender Zustand, der da herrscht, dass Leute in ihrem Alter, die haben ihr Leben lang gearbeitet, beziehen eine Rente, die ihnen nicht zum Leben reicht, wenn sie nicht die Mindestrente bekommen, sondern etwas mehr, wird denen nicht die Miete bezahlt. Das heißt, die müssen von ihrer Lebensleistung inzwischen durch diesen Mietanstieg und so weiter so viel Leistungen erbringen, dass sie sich dazu gezwungen sehen, zu einer Tafel zu gehen und zu sagen, yo, gib mir bitte die mehr oder weniger minderwertigeren Lebensmittel, anders kann ich sonst nicht überleben. Und das ist schon ein absolut krasser Missstand, finde ich. Das geht gar nicht. Oder eine alleinerziehende Mutter muss dann ihrem Kind so irgendwelche abgelaufenen Lebensmittel kaufen, die dann möglicherweise darin münden, dass sie, also hoffentlich nicht, aber dass sie dann Lebensmittelvergiftung kriegen oder so, also weiß nicht.
Ja, und heftig. Ich finde alleine an dem Problem des Zuwachses der Tafeln, dass Tafeln immer mehr Anlaufstelle werden für Rentner und für Alleinerziehende, ist ja ein krasses Problem, das ja schon seit Jahren bekannt ist und zunimmt. Es ist jetzt ja nicht so, oh, von heute auf morgen kommen plötzlich viel, viel mehr Rentner hin. So, das hat ja über die letzten Jahre, über das letzte Jahrzehnt echt zugenommen. Entschuldigung. Und genauso bei den Alleinerziehenden. Stell dir mal vor, du bist ein Kind, irgendwie vielleicht gerade auf die weiterführende Schule gekommen und dann sagt dir halt deine Mutter, ja, kannst du vielleicht irgendwie bei der Tafel vorbeigehen? Ich weiß nicht, ob Kinder einfach so hingehen so und sich dann da auch was holen.
Ich weiß nicht, man muss ja da schon, glaube ich, registriert werden. Ja. Also die Leute werden ja von den Tafeln auch als Kunden bezeichnet.
Aber diese Kinder, ja. Das ist halt auch so ein Problem, was da mitschwingt. Auch die Kinder, die da hingehen, haben ja von Anfang an das Gefühl, irgendwie nicht in der Gesellschaft komplett zu sein, weil sie halt, und das kriegen sie halt von Anfang an beigebracht, dass sie zur Tafel gehen, dass sie halt nicht komplett drin sind, dass sie halt da hinterherhängen. Und das kriegen die schon in so jungen Jahren quasi nicht beigebracht, aber müssen damit halt leben. Und das sieht man seit Jahren. Und da ist es jetzt, natürlich geht das nicht, dass da ein Ausländerstopp verhängt wird, weil das echt rassistisch ist. Aber das zeigt ja die Umstände, in der diese ganzen Tafeln in Deutschland leben. Also bestimmt gibt es halt andere Tafeln auch in Deutschland, die, ich sag jetzt nicht, dass die Probleme wahr sind, aber die halt so einen großen Ansturm haben, wo man halt echt in der Politik das erkennen hätte müssen vor ein paar Jahren und da schon, ja, nicht die Tafeln ausbauen, aber die Lebensqualität der Leute schon alleine so erhöhen und für mehr Löhne schaffen und gerechtere Löhne, damit man gar nicht erst zu Tafeln hingehen muss.
Ja, Mann, und es gibt ja auch zum Beispiel rechtlich gesehen, also deswegen hat Angela Merkel auch gesagt, dass diese, wie hat sie es genannt, diese Kontingent, also dass man so die Kontingente irgendwie definieren möchte, dass das nicht in Ordnung sei, da hat sie ja recht. Zum einen hat das Grundgesetz vorgeschrieben, dass Menschen nicht aufgrund ihrer Herkunft unter anderem oder Religion oder wie auch immer benachteiligt oder diskriminiert werden dürfen. Das Gleiche findet sich auch im Arbeitsrecht wieder, dass man auch da oder allgemein im Privatrecht darf man auch niemanden in dem Sinne diskriminieren. Insofern hat der Mensch, der da von der Tafel gesagt hat, yo, wir nehmen keine Ausländer mehr auf, natürlich irgendwie ein bisschen gesetzeswidrig gehandelt. Andererseits, also ihn dann als Nazi zu beschimpfen, finde ich auch nicht richtig, weil er ja 75% seiner Kunden, so werden sie genannt, sind ja Ausländer oder Flüchtlinge oder was auch immer. Insofern ist das schon sehr unfair, ihn so zu bezeichnen, finde ich.
Er hat ja auch nur einen Stopp für neue gemacht und nicht alle Alten rausgekickt. So, und dann
wo gesagt, man dann aber wieder sagen könnte, er hätte ja auch für alle Leute
genau einen
Stopp machen können, was dann wieder asozial gewesen wäre, weil dann kann niemand mehr da neu hinkommen, der sagt, also ich meine, stell dir vor, du bist gerade arbeitslos geworden, hast kein ordentliches Arbeitslosengeld oder so und bist auf einmal angewiesen, dann hast du natürlich auch die Arschkarte, weil er dann sagt, ja, sorry, wir haben so viele, wir können dich nicht mehr auch noch durchfüttern. Aber, also für mich ist er halt trotzdem ein Samariter, der, also ich glaube, er ist irgendwie mit 49 in Frührente gegangen und hat dann den Leuten angefangen zu helfen, habe ich heute gelesen. Das ist ja schon ein toller Ansatz, dass es solche Leute gibt, die ehrenamtlich anderen Leuten in ihrem Lebensunterhalt die Leute unterstützen wollen, die Leute nicht verhungern lassen wollen. In einem reichen Land wie Deutschland. Also ich meine, da muss man sich echt mal fragen,
und das sind,
wo wird da gespart? Wird da an den Sozialleistungen gespart? Dann wird wieder gesagt, ja, aber Deutschland ist doch total der Sozialstaat und alle Leute werden doch aufgefangen. Das mag sein, aber gleichzeitig haben wir einen unermesslichen Anstieg an Reichtum im reichsten Zehntel, sage ich jetzt einfach mal. Also die Leute, die Millionen und Milliarden auf dem Konto haben und auch noch immer weiter Geld verdienen oder durch Aktiendividenden oder so, wo man sich fragen muss, ist das noch gerecht, dass Leute zu einer Tafel gehen müssen, um irgendwie um Essen zu betteln, wenn du so willst? Die Tafeln wurden auch ursprünglich ins Leben gerufen, um Obdachlose zu versorgen. Also das muss man sich auch mal reinziehen. Von Obdachlosen zu Rentnern, zu Alleinerziehenden zu kommen, die ein Obdach haben, aber nicht mehr genug Geld in der Tasche haben, um ordentliche Lebensmittel zu kaufen. Es muss ja nicht Bio sein, aber es
ich meine so eine... Sich generell was zu kaufen.
Das leisten ja, oder zu können. Generell, genau.
Nur mal ganz kurz, um die Zahl zu relativieren, wenn ich die jetzt grob umschlage, du hast ja gerade von Millionären gesprochen. In Deutschland gibt es ja 1 Million Millionäre von 80 Millionen. Dann sind das nicht 10%, sondern halt, ne? Ein Achtzigstel.
Ja, gut, aber. Die haben halt
den ganzen Cash.
Ja, aber ein Millionär ist ja meistens nicht nur mit 1 Million am Start, ja, sondern auch mehrere von Millionen. Ne? Also das.
Ja, halt, das sind dann ja. Das sind
dann ja,
dann
aber du weniger, hast recht. So, ne? Ja, das ist schon recht. Aber. Da finde ich halt, ist schon irgendwie auch so eine Steuerungerechtigkeit vorhanden, weil man hört ja auch sonst so von diesen sogenannten Wutbürgern, ja, meine Steuern sind zu hoch und ich kann, ich zahle von meinem Lohn, was weiß ich, dann sagen wir mal 30% Steuern. Das ist nicht viel. Wenn du nicht in den Höchststeuersatz kommst, dann verdienst du einfach nicht viel Geld. Und wenn du dann trotzdem so einen großen Löwenanteil davon an Einkommensteuer abgeben musst, dann kaufst du die Sachen, da musst du auch nochmal Steuern abgeben. Das heißt, von dem realen Erlös bleibt im Endeffekt nicht mal ein Drittel, habe ich so das Gefühl. Also, ich meine, du kannst doch nicht jemandem sagen, der 4 Kinder durchfüttern muss oder 5, dann irgendwie, du zahlst auf Lebensmittel 7% Steuern. Warum? Du zahlst auf, was weiß ich, einen neuen Pullover, zahlst du 19% Steuern, und dann musst du noch die Einkommensteuer bezahlen und hast am Ende nicht mehr genug und musst zur Tafel gehen.
Das ist halt das Problem.
Das kann doch einfach nicht wahr sein und gleichzeitig werden die Vermögenden nicht stärker besteuert.
Das ist halt krass.
Mit welcher Gerechtigkeit haben wir es hier zu tun?
Ja, es ist halt krass, dass du in Deutschland halt eigentlich solltest du, wenn du arbeitest, an der Vermögensbildung teilhaben. Du solltest dir, wenn du arbeitest, nicht nur arbeiten, damit du gerade so davon leben kannst, sondern immer noch so viel haben, dass du dir ein Vermögen anbauen kannst. Und dann ist ja egal, was man damit macht, ob man dann in Urlaub fährt oder sich Autos kauft oder was auch immer. Aber es gibt ja, diese ganzen Menschen haben noch nie an der Vermögensbildung teilgenommen. Die leben schon die ganze Zeit immer auf Null. Immer.
Ja,
und das sind, echt
Minus.
Ja, und das sind halt knapp 40% in Deutschland.
Ja, Mann.
Das ist halt super heftig. Und ganz kurz eine makabere Sache, die mir gerade irgendwie so aufgefallen ist, die habe ich davor, na gut, so in der Politik werden ja auch nicht so viel Wortwitze gemacht, aber es ist schon ein bisschen makaber, dass das gerade das Ganze in Essen stattfindet, oder?
Ja, das stimmt. In Essen gibt's kein Essen.
Ja. Zumindest nicht für alle.
Ja. Ja, ist schon super traurig.
Und in Essen steht die deutsche, das deutsche Zentrum für Bulimie.
Das ist auch ein bisschen. Ohne Witz. Ja. Ai, ai, ai. Ja, ohne Witz. Wie kommt man denn auf sowas?
In Essen. Essen zieht das irgendwie an. Sachen. Namensspiele mit seinem. Ja.
Naja, ja, ist. Aber, also ich finde auf jeden Fall wichtig, dass der Vorsitzende der Essener Tafel nicht als Nazi bezeichnet wird. Ich meine, dass dann die Antifa da schnell daherkommt und sagt, ja, das ist ein Nazi, der.
Ja, es ist dann halt, ist dann ja auch gefundenes Essen so. Da kannst du halt so sagen, hier, ey, ne, Deutschland ist schon wieder nach rechts, was geht denn da ab? Ja,
außerdem, also ich muss sagen, mein erster Impuls war auch, was für ein Rassist, aber man muss halt vielleicht auch erstmal ein bisschen reflektieren und sich angucken, womit hat man es zu tun. Ich meine, wenn er drei Viertel von den Leuten, die ihr versorgt, sind Ausländer.
Ja, aber er kann halt. Schon. Ja, aber er kann halt echt nicht sagen, also das geht halt nicht so zu sagen.
Nee, das stimmt. Ja, also, dann muss halt sagen, alle kriegen es. Machen. Ja, das ist richtig. Deswegen wird es ja auch so stark diskutiert zurzeit. Aber Feuer, das ist halt einfach nur Wasser in die Mühlen der Leute, die das dann für sich nutzen wollen. Und ich meine, man sieht das ja an Frau Barley, unserer, ich glaube, momentan ist sie Familienministerin noch. Die hat da was dazu gesagt, Angela Merkel sagt da was zu. Aber die sind in der Regierung und dafür verantwortlich, dass es dem deutschen Volk gut geht. Und das deutsche Volk ist eben nicht nur das Volk, was Steuern zahlt, was ja auch oft zur Sprache kommt, oh, der Steuerzahler, der Steuerzahler, der Steuerzahler. Jeder Mensch, der irgendwas kauft, ist Steuerzahler. Und insofern sollte man auch da mal gucken, dass man allen Leuten genug zum Fressen gibt. Also ich meine, das kann doch nicht sein. Das ist wie im Dritten Reich oder vor dem Dritten Reich. Hitler ist auch mal an die Macht gekommen, weil die Leute nichts zu essen hatten, keine Unterkunft hatten, weil sie die nicht bezahlen konnten. Die Leute haben auf irgendwelchen Seilen geschlafen. So, man muss doch aus der Vergangenheit, aus der Geschichte, sollen wir alle lernen. Aber gleichzeitig ist unsere Regierung nicht in der Lage zu erkennen, dass dieses Land einfach immer weiter in Richtung neoliberal und in Richtung asozial und in Richtung Menschenverachtung geht. Also die Würde des Menschen ist unantastbar, aber wenn ich Rente bekomme und für meine Lebensleistung nicht genug belohnt werde vom Staat, weil Inflation und so weiter und ne, das spielt ja alles mit rein, dass die Rente dann irgendwann nicht mehr reicht, Mietsteigerungen ohne Ende, so, das darf doch nicht wahr sein. Also ich für mich wäre das total also ich würde niemals zu einer Tafel gehen, einfach weil ich in meinem Leben, gut, ich bin halt ein verwöhntes Scheißkind, so, ne, sag ich jetzt mal so, aber so zu einer Tafel zu gehen und jemand anderen darum anzuflehen, dass er mir abgelaufene Lebensmittel gibt, das ist für mich einfach entwürdigend. Das finde ich zum einen, dass meine Eltern nicht genug gewertschätzt werden in dem, was sie tun. Da könnten sie ja auch irgendwie eine Unterstützung kriegen. So gesagt wäre, ja, 190 Euro Kindergeld, das muss schon irgendwie reichen. So habt ihr mal versucht, von 190 Euro, das sind 5 Euro am Tag oder 8 Euro am Tag, von denen du leben sollst. Ich meine, das geht schon irgendwie, aber ich will nicht den ganzen Tag nur Reis und Nudeln und Brot essen. Ich möchte auch mal ein Stück Fleisch essen oder schönes Obst kaufen, schöne Gemüse.
Und da geht's dann ja los, Mann. Da geht's dann los, auch wenn du dir dann Obst kaufst, kannst du dir heutzutage eigentlich echt nur gutes Obst kaufen, damit das nicht vollkommen mit Pestiziden voll ist und Scheiße gezüchtet wurde und echt unter miesen Bedingungen. Da musst du dann ja schon wieder Geld in die Hand nehmen, wenn du gut leben willst. Und das ist dann ja schon wieder so eine Teufelsspirale. Du hast wenig Geld, dann kaufst du dir billige Lebensmittel, die billig produziert werden. Dann werden halt die Leute, die billig produzieren, weil das die größten Markt haben den größten Marktanteil und da werden die halt immer reicher, aber du kannst dir halt immer nur auch scheiß Lebensmittel leisten.
Ja, und gleichzeitig beuten sie die Arbeitnehmer aus. Also ich meine, wenn du dir irgendwie Lebensmittel aus Chile kaufst, so, dann hast du erstmal einen ökologischen Fußabdruck. Dann hast du da wahrscheinlich Kinder, die Sachen von den Feldern ernten. Also ist jetzt eine miese Unterstellung, aber gehe ich jetzt mal von aus, dass da die Arbeitsbedingungen nicht super geil sind. Und wenn du dann, also ich bin ideologisch, was das angeht. Also ich möchte weder dass meine Lebensmittel von weit her kommen. Ich trinke auch keinen Kaffee, größtenteils aus diesem Grund. Und wenn ich dann sehe, okay, ich kann mir jetzt die Äpfel, die 6 Äpfel oder so, so diese 6er-Packungen da, da ist erstmal Plastik mit dabei, aber egal, die kommen dann von sonst woher und sind günstig. Wenn ich mir dann aber den Apfel aus Deutschland kaufen will, der nicht Bio ist, dann kostet der pro Stück irgendwie 60, 70 Cent. Und wenn ich dann noch sagen will, okay, ich möchte aber, dass das auch eine nachhaltige Landwirtschaft ist, dann zahlst du gleich mal 1 Euro für einen Apfel. So, für 1 Euro kann ich mir Brot kaufen, davon kann ich eine halbe Woche leben.
Für 1 Euro konnte man sich für die jungen Zuschauer früher mal einen Cheeseburger kaufen.
Ja, damals. Gute alte Zeiten. Ja. Naja, auf jeden Fall ist das, also für mich ist das ein absolutes No-Go, dass es in einem angeblich so superreichen Land wie Deutschland immer noch so weit kommen konnte oder so weit gekommen ist, dass die Leute nicht mehr ihre eigenen Lebensmittel kaufen können von den Sachen, die sie machen. Ob sie arbeiten gehen, ob sie ihr Leben lang gearbeitet haben und Rente beziehen. Ich meine, was weiß ich, Mann, dann sitzt du halt die ganze Zeit nur in irgendeinem Copyshop und hilfst den Leuten dabei, dass sie irgendwelche Sachen kopieren. Aber dann hast du doch trotzdem Anspruch darauf oder einen Anspruch an dich selber, dass du mit dieser Arbeit, weil du deine Lebenszeit, ich meine, Wertvolleres gibt's nicht. Wir haben nur ein Leben, so, dann muss man halt dieses Leben auch irgendwie gestalten können. Und wenn du aber nicht mal am Leben teilhaben kannst, sondern im Prinzip dazu gezwungen bist, dass du arbeiten gehst, nach Hause kommst oder vorher noch einkaufen gehst, schon da jeden Cent umdrehen musst, nach Hause kommst, dich in deine Bude setzt und denkst, oh, meine Freunde sind irgendwo in der Kneipe oder treffen sich gerade zum Essen gehen, ich kann da nicht mitkommen, weil ich halt die 10 Euro, die verdiene ich zwar, aber brauche ich ja für meine Lebensmittel. Dann musst du noch heizen, dann musst du noch Strom bezahlen, dann musst du noch Internet bezahlen heutzutage.
Also, und dann lass mal eine Krankheit kommen und dann bist du richtig am Arsch. Und das sind dann ja irgendwie nur das Leben. Und wenn dann nochmal was Negatives kommt, irgendwie, es kann ja viel sein. Unfall.
Ja, oder stell dir vor, du bist einfach relativ arm und dann kriegst du auf einmal ein Kind.
Ja.
So. Ja, Rap. Keine Ahnung, Mann. Wenn ich jetzt ein Kind kriegen würde, so, also ein Kind mit meiner Partnerin ins Leben setzen würde, auf die Welt setzen würde, dann wüsste ich auch nicht, wo ich bleiben soll. So, da wäre ich auch erstmal aufgeschmissen und müsste sagen, jetzt muss ich irgendwas an meinem Leben ändern. So kann ich das nicht weiterbringen, das Kind. Ja. So, ich meine, da kommt erstmal Kinderkleidung oder Babykleidung, dann Kinderkleidung. Da wachsen die Füße.
Da kommen, Johann, davor kommen erstmal Arztbesuche. Bitte. Und wenn du gute Arztbesuche haben musst, mit privat, eigentlich musst du dann noch was drauf zahlen, damit du gute Ultraschallbilder, damit du halt gute Ultraschallbilder kriegst. Es gibt ja 4D-Ultraschall, die sind halt schon besser, die Bilder, aber da musst du halt richtig viel Cash drauf zahlen, als Gesetzlicher.
Tja. So. Ja, siehst du mal,
das weißt ist du, halt und da geht's ja dann los. Ja, Mann, übertrieben. Und dann kommst du als Gesetzlicher vielleicht dann nur, na, ich will jetzt hier auch nicht so harte Zahlen raushauen, aber nicht so oft zum Arzt, wie du das als Privatversicherter könntest. Und da geht's dann ja los. Wie viel ist dir denn dein Kind wert? So, ne?
Jo, da Geld regiert die Welt,
ne? Da ist es halt schon heftig so. Okay, ja, du hast mehr Geld für dein Kind? Oh, dann können wir aber da auch einen besseren Ultraschall machen und mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine Behinderung vorhersehen. Oder dann halt, oder halt irgendwas erkennen.
Ja, das oder ist schon, Stichwort Designer-Babys. Ja. So, kannst du dir, wenn du genug Kohle hast, dein Kind designen lassen, ne? Blaue Augen, blonde Haare, hey. Das möchte ich unbedingt bei meinem Kind. Dann noch einen ordentlichen Körperbau, schöne.
Irgendwann ist es wie so bei so einem. Keine Herzkrankheiten. Ja, irgendwann ist es wie bei irgendwie so einem Rollenspiel im Internet und du klickst dich dann nur so durch und suchst Frisuren aus und dann, alles klar, ja, easy. Ah, wir schicken ihn das dann zu. Oh mein Gott, ey. Mann. Mal gucken, wo das hingeht, weil ich meine, wenn man sich die Entwicklung anguckt, und die Entwicklung ist exponentiell, wenn man sich die anguckt, dann vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren hat da schon jemand richtig effektiv an Designer-Babys gedacht. Und heute kannst du das halt schon. Heute gibt es das schon so in Japan oder so, die drehen da richtig am Rad.
Ja, überall. Theoretisch kannst du das auch in Deutschland machen. Ich weiß nicht, ob das hier inzwischen erlaubt ist, aber das haben wir damals im Religionsunterricht noch besprochen. Da hieß das...
Im Ethik, im Werte und Normen?
Nee, ich hatte evangelischen Religionsunterricht.
Ah, okay.
Bis zum Schluss. Das war... Ah, scheiße. Pränataldiagnostik? Ja, irgendwie sowas. Irgendwas Pränatales. da wurde das schon besprochen. Also die Technik gibt es schon relativ lange und inzwischen ist das auch relativ safe. Also
Ja, auf jeden Fall.
genmanipulierte Babys sozusagen. Das ist schon krass. Echt, echt abgefahren, was so abgeht in dieser Welt.
Okay, wir sind ein bisschen abgedriftet von der Essener Tafel über
Ja.
Armutsverhältnisse zu Designerbabys.
Ja, das war so die Zwei-Klassen-Medizin, die dann kommt. Aber man sieht halt einfach, es gibt so viele Punkte, wo es einfach asozial läuft. Also ich meine,
Ja, wo
du
du
kannst dir das
Geld
ja
brauchst
bildlich vorstellen.
ja.
So, da kommt jemand daher, hat ein Ferienhaus auf Sylt, wo niemand drin ist das halbe Jahr über. Dann geht er halt im Urlaub oder am Wochenende fährt er da kurz hoch mit seiner, was weiß ich, dann dritten Freundin oder so. Ist dann da drin und denkt sich jetzt manchmal, habe ich hier mein Highlife? Dann fährt er mit seinem Porsche runter in seine Heimat, steigt um in seinen Ferrari, fährt zur Arbeit, steigt wieder aus. So, keine Ahnung, was ist denn los hier, Mann? Ich finde das wirklich krass. So, hier in Marburg fahren zum Beispiel Autos rum, davon von dem Preis, wenn du den neu kaufst, kannst du dir ein Eigenheim bauen. So. Und andere Leute müssen ihr Leben lang in der Mietwohnung hängen und verlieren sozusagen jeden Monat Geld. Also nichts anderes ist ja Miete. Du zahlst ja jemand anderem Geld dafür, dass er ein Haus gekauft hat. Also es ist im Prinzip ein Verlustgeschäft, zur Miete zu wohnen. So, und dann, ja, weiß ich nicht, Mann. Irgendwie, also sowas regt mich halt übel auf. Und das sind dann halt die Leidtragenden, die dann zur Tafel gehen müssen. Die Rentner, die in der Großstadt wohnen und schon ihr Leben lang da gewohnt haben, nie geschafft haben, sich Geld anzuhäufen, dass sie sich ein Haus kaufen können oder eine Wohnung kaufen können und dann gezwungen sind, zu so einer Tafel zu laufen. So, ich weiß nicht, man, sowas geht mir so nah, weil ich. Für mich ist das einfach unwürdig. Das sieht man ja auch an dem. Also, der Ursprungszweck, habe ich ja vorher schon gesagt, sind Obdachlose gewesen. Obdachlose sollten da versorgt werden, sollten was zu essen kriegen, damit sie nicht verhungern. Sie müssen schon auf der Straße leben, das ist schon entwürdigend genug, finde ich. So, und dann kommen so Politiker daher, die. Merkel verdient über 300.000 Euro, glaube ich, im Jahr, die dann sagt, ja, so
Ja, aber am schlimmsten sind ja
diese.
die Unternehmer, die da mit Millionen, Milliardenbeträgen rausgehen. Das sind ja die Mi Aber ja,
Ja, die sollten
sorry.
mehr Steuern
Ja,
zahlen,
ja.
aber Frau Merkel ist dafür verantwortlich, dass es dem deutschen Volk gut geht. Darauf hat sie einen Eid geschworen.
Ja, auf jeden
Aber wenn die Entwicklung nicht zurückgeht, sondern vorangeht, dann ist da halt was schiefgelaufen. Und das scheint sie, also sie will da jetzt hingehen und sich ein Bild von der Lage machen. Aber das ist ja nicht die einzige Tafel. So, das ist ja nicht der einzige Personenkreis in Essen da, der da irgendwie aus der Masse heraussticht. Es gibt Tafeln überall und ob das jetzt Ausländer sind oder nicht, ist scheißegal. Das sind Menschen, die eine Würde haben. Und wenn die Würde nicht gewährleistet, ich meine, ein Hartz-IV-Empfänger hat 4,80 € ungefähr, also irgendwie sowas, am Tag für Verpflegung zur Verfügung. Das sind irgendwie so knapp 200 € die im Monat für Verpflegung angerechnet werden. Wenn ich mir überlege, wie viel Geld ich für mein Essen ausgebe, und ich meine, ich esse jetzt wirklich nicht den geilsten Scheiß und ich gehe nicht essen und so ein Scheiß, aber das ist im Monat viel mehr als das, was die da veranschlagen. So, und weiß ich nicht, das mag vielleicht utopisch und Blumenmeer-weltmäßig gedacht sein, was ich hier sage, aber wenn ich sehe, dass Leute in Containern von Lebensmittelunternehmen die Sachen aus dem Müll klauen, es ist ja Klauen, das ist ja Diebstahl, Containern. Wenn dir so viele Sachen weggeworfen werden, dann kann es zum einen nicht sein, dass die Sachen so teuer sind, und zum anderen kann es nicht sein, dass Menschen dazu gebracht werden, sowas zu tun. Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute Spaß dran haben, im Müll zu kramen. Oder hier Pfandflaschensammler.
Ja.
So alte, das sind, also ich sehe fast nur
Überwiegend
alte
alte
Leute, die
Menschen,
sich,
ja.
genau,
Rentner.
die sich denken, ja, scheiß drauf, ich habe eh nicht mehr viel lange zu leben, ich habe schon Schlimmeres erlebt, ich gucke halt im Mülleimer mal nach, ob da Flaschen drin sind. Und das ist einfach nur Kacke. Das ist einfach richtig, richtig Kacke. Und gleichzeitig gibt es hier so Joe Kaeser, der Siemens-Vorstandschef. Ich weiß nicht, ob ich das vielleicht schon mal vorher in einem anderen Podcast gesagt habe. Aber der hat gesagt, ja, dann sollen die Armen sich doch mal
Ja,
über
ja.
Aktien eine Vermögensbildung
Ja.
machen. So, das.
Das ist
Wo
einfach
leben
eine
diese
Utopie.
Menschen? Leben die auf dieser Welt oder
Ja,
auf einer
das ist
anderen?
so eine utopische Vorstellung, Mann. Fernab von allem. Oder, das war auch geil. Bill Gates habe ich jetzt nur mal kurz, um auf so Vorstellungen zu kommen. Bill Gates habe ich letztens so ein Interview gelesen. Der sollte mal so bestimmen, wie viel so Sachen im Laden kosten, so alltägliche Sachen. Und er, Alter, der hat da so, irgendwie so, ja, keine Ahnung. Vielleicht kostet die Banane ja auch 5 Euro oder 5 Dollar. Ich weiß es nicht.
Geht halt nicht selber einkaufen.
So
Der
richtig
lässt
sick,
einkaufen.
der hat auch gar keinen Sinn mehr, so was so alltägliche Sachen kosten.
Was ich in dem Zusammenhang jetzt, also Tafel, wie gesagt, war für Obdachlose, in dem Zusammenhang fand ich es richtig beeindruckend, dass Pariser Politiker haben sich bei der klirrenden Kälte, die zurzeit herrscht, haben sich neben Obdachlose gelegt und haben eine Nacht mit denen in der Scheißkälte verbracht. So, das musst du dir mal vorstellen, als ob das in Deutschland irgendjemand machen würde. So, sich mal als Politiker, als Verantwortlicher, der für diese Menschen eigentlich ein Eid geschworen hat, sich da hinzulegen und zu sagen, ich leide mit dir und ich versuche irgendwie mal nachzuvollziehen, wie es dir geht. So, ich meine, klar, es gibt Nachtbusse und dann die Johanniter, die verteilen warme Suppe und es werden Schlafsäcke gespendet von irgendwelchen Nichtregierungsorganisationen. Aber diese ganzen Leute könnten ihre Arbeitskraft oder ihr Wissen ganz anders einsetzen, wenn es Verhältnisse gäbe, in denen Menschen dazu nicht veranlasst, also nicht diese Veranlassung hätten, ja, ich schlafe halt auf der Straße, ist doch scheißegal, wie kalt es draußen ist. Weißt du, die haben dann einen Gaskocher neben sich stehen, mit dem sie ihr Zelt heizen. So, das, den müssen sie im Schlaf einmal umkicken und schon ist das Zelt im Brand. Dann haben sie gar nichts mehr, wo sie drunter schlafen können. Dann schneidet es ihnen auf die Nase drauf. Oder was ich auch letztens gehört habe, ich habe da keine Beweise für, ich habe das nur gehört von jemandem, dass Obdachlose im Winter 7 € für die Unterkunft in einer Nacht zahlen müssen. Ein Obdachloser, der den Tag über an der Straße sitzt und bettelt, der hat dann vielleicht 3 €, von denen kann er sich eine Dose Bier und ein Paket Brotschnitt, also so Brotschnitten kaufen. Und müssen die 7 € zahlen, damit sie im Warmen schlafen können. Da ist der Staat in der Pflicht. Die Würde, körperliche Unversehrtheit, Leben, all diese Sachen stehen im Grundgesetz. Das muss der Staat machen. Wenn der Staat das nicht kann und gleichzeitig aber sagt, wir wollen die schwarze Null haben, wir haben Steuerüberschüsse ohne Ende. Aber hey, für die armen Leute haben wir gar nichts übrig. Dann lieber Subventionen für die Autoindustrie, die ohnehin wahnsinnig hohe Umsatzrekorde zu verzeichnen hat.
Ich habe da letztens auch nochmal hier in Göttingen mit einem Kumpel drüber gesprochen, auch wie die Behörden teilweise richtig hart die armen Leute schikanieren. Also immer so die ganzen Benachrichtigungen immer anfordern. So, bist du wirklich halbweise oder bist du wirklich weise? Und schick uns das jetzt nochmal. Und schick uns das nochmal. Und also, jetzt hier ein Kumpel aus Göttingen hat mir das zum Beispiel erzählt, dass er da penetrant genervt wird, weil er dann halt nur, hey, ich will doch nur hier nur so ein bisschen Geld haben, damit ich irgendwie leben kann. Also so, ne? Und die haken da richtig hart nach. Aber im Vergleich dann zu den Reichen, wie effektiv wird denn dann dabei den, klar, Steuerfahnder gibt es und so, und aber das in Relation zu sehen, wie krass da vorgegangen wird gegen die Armen, so, ob die auch wirklich dann ihre paar Kröten dann da kriegen dürfen und verdienen und ob die doch nicht doch noch betrügen und so. Und dann bei den Reichen so.
Ja, oder ach, anderes, ja, Beispiel hier, okay, bei mir.
Uns gehen pro Jahr Milliarden Steuern durch die Lappen, aber darf der wirklich seine Halbwaisenrente verdienen? Darf der das? Müssen wir jetzt nochmal kurz nachgucken? So richtig.
Ja, Mann, aber das ist nochmal, ich habe das ja auch als Halbwaise so ein bisschen vorm Schirm, also jetzt nicht, was Sozialleistungen an anderer Stelle angeht, aber als ich so jetzt immer, wenn ich mich einschreiben wollte und so, dann hieß es auf einmal von der Krankenkasse, ja, sie sind aber gar nicht mehr versichert. Wo ich so denke, was? Ich zahle doch jeden Monat meinen Beitrag. Also aus der Halbwaisenrente wird immer ein bestimmter Betrag abgezogen, der dann für die Krankenversicherung gilt. Also eigentlich jeder in meinem Alter, ich bin 24, ist elternversichert, über die Eltern versichert. So, meine Mutter ist gestorben, dadurch ist meine Krankenversicherung, die über meine Mutter lief, ist weitergelaufen. Und ich muss halt von der Halbwaisenrente, die sowieso ein Furz ist im Prinzip, also davon kann auch kein Mensch leben, habe ich halt noch, ich weiß nicht, es sind so um die 40 €, werden davon abgezogen. So, jetzt bin ich 4 Jahre halbweise, habe insgesamt 1.980 €, wenn man jetzt 40 € nimmt, in den 4 Jahren an Beiträgen gezahlt. Ich bin nicht zum Arzt gegangen, nicht einmal, außer einmal beim Arbeitsunfall, aber da ist dann sowieso der Arbeitgeber für zuständig und so weiter. Ein einziges Mal nicht mal von dieser Krankenversicherung profitiert, sondern von so einer anderen Berufsgenossenschaft. 1.980 €, davon könnte ich mit 3-4 Leuten in Urlaub fahren und richtig geile Zeit haben, zurückkommen und wäre immer noch nicht krank. So, ich meine, in Deutschland werden jeden Tag 1 Milliarde € in Gesundheit gesteckt. 1 Milliarde pro Tag, das sind im Jahr 365 Milliarden ins Gesundheitswesen. Das heißt, ich bin zufrieden und froh, dass ich versichert bin, und wenn ich mir jetzt einen Arm brechen würde, dann hätte ich kein Problem damit, dass ich zum Arzt gehe und sage, jo, mach mir den mal heile. Aber das ist so viel Geld und ich bin wirklich kein wohlhabender Mensch. Ich bin auch nicht unzufrieden mit dem Lebensstand, den ich habe und so. Aber und als Student hat man sowieso eher eine knappe Kasse. Aber es kann doch nicht wahr sein, dass Leute, die ihren Elternteil verloren haben, eigentlich noch über die Familie versichert wären, dann von dieser kleinen Leistung, die sie empfangen, auch noch was abgezogen kriegen, damit sie weiterhin krankenversichert sind. So, vielleicht habe ich mich nicht genug damit beschäftigt und vielleicht hätte ich bei meinem Vater in die Versicherung mit einsteigen können oder was auch immer. Aber alleine die Tatsache, dass du dann gesagt kriegst, jo, fick dich, gib uns trotzdem noch mehr Geld. Und dann kommt ein Zettel, obwohl mir das Geld immer abgezogen wird, von der Uni, ja, sie sind nicht mehr versichert, was ist da denn los? Also war auch so ein fettes Fragezeichen auf dem Brief vorne, auf dem Briefumschlag drauf, so, die haben das auch nicht verstanden. Dann musste ich zur Krankenversicherung hingehen und sagen, jo, ich bin nicht mehr versichert, was ist da denn los? Und dann haben sie mich an irgendeine andere Stelle verwiesen und haben da gesagt, ja, hier und dies und jenes müssen sie noch machen. Und dann habe ich da angerufen und gesagt, Leute, das ist alles für mich online machbar. Ich habe das alles online gemacht und sie sagen mir trotzdem, ich muss da noch irgendwelche Briefe schicken. Ich habe mich richtig aufgeregt und dann habe ich der Tante dreimal gesagt, können Sie das nicht irgendwie weiter an meine Krankenversicherung bringen? Also die Rentenversicherung habe ich angerufen. Können Sie diesen Zettel nicht einfach an die DRK schicken? Nach dreimal Nachfragen hat sie gesagt, ja, okay, ja, doch, kann ich vielleicht schon machen. So, die haben da einfach keinen Bock drauf. Die kriegen ihr Geld dafür, dass sie Leuten helfen und sind nicht mal bereit dazu, denen zu helfen. So, das heißt, es gibt in den Behörden oder in den Versicherungen selber eine absolute Unlust, den Leuten das Leben zu erleichtern. Gleichzeitig nehmen sie aber trotzdem das Geld aus der Tasche. Das musste ich mal reizen. Ich konnte mich nicht in meine Universität einschreiben, weil ich nicht krankenversichert war. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, versichert zu sein in Deutschland. Gleichzeitig haben die Versicherungen aber keinen Bock, mich zu versichern, ohne dass ich davon irgendwie... Also die haben ja alle Dokumente vorliegen. Die haben ja auch mein Geld vorliegen. Aber die haben keinen Bock, mich zu versichern. Das kann doch nicht wahr sein. Also da bist du einfach genervt als Bürger. In Zeiten der Digitalisierung. So, also um das jetzt aufzugreifen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei deinem Fall war, worum es da ging, aber ich kann mir vorstellen, dass das da auch genauso nervenaufreibend war wie bei mir. Ich meine, ich will ja auch nicht jeden Tag daran erinnert oder alle 6 Monate daran erinnert werden, dass meine Mutter tot ist und ich jetzt gefälligst meinen eigenen Scheiß zu regeln habe. So, da muss sich ja sonst auch niemand drum kümmern, der noch beide Elternteile hat. So.
Ja.
Das ist so krank, Mann. Also das ist wirklich, wirklich heftig. Und ich meine, die meisten Leute, die Waisen oder Halbwaisen sind, die haben eben auch nicht mehr das einfache Leben, was sie vorher hatten oder was andere haben. Um denen dann immer noch Steine in den Weg zu werfen, da sind wir dann wieder bei den...
Ja, es ist halt teilweise schon echt Schikane, finde ich.
Ja, es ist wirklich eine Schikane. Und es wird an jeder Ecke gespart, schwarz und null hin oder her, aber an der Würde, an dem Leben, an der körperlichen Unversehrtheit, an der... auch, also Würde nehme ich jetzt einfach mal mit rein in dieses Ding von wegen, durch Leid sollte nicht noch mehr Leid vollzogen werden. Also ich meine, ich muss ja auch eine Einschreibungsfrist einhalten. So, wenn ich dann das mit der Krankenkasse nicht schnell genug regeln kann, dann muss ich noch 40 Euro Mahngebühr draufzahlen, weil ich mich vorher nicht einschreiben konnte. Das heißt, mir wird überall das Geld dann weiter rausgezogen und gleichzeitig sind andere Leute da, die halt denken, ja, Pipifax, die kleine Versicherung da, die kann ich schon zahlen irgendwie. So, das nimmt inzwischen wirklich Ausmaße an, wo ich mir denke, was soll die Scheiße? Ob es jetzt die Tafelproblematik ist, ob es die aktuelle Lebenssituation von armen Menschen ist, die dann von den Behörden noch schikaniert werden, das darf nicht wahr sein. Und gleichzeitig wird den reichen Leuten ein Apfel vor dem anderen, also so ein Brotkrumen nach dem anderen hingeschmissen. Hier, wenn du da lang gehst, dann kannst du da Steuern vermeiden und ist alles legal.
Ja, außer auf jeden.
Steuerberater. So, das ist unfassbar. Guck mal, mit das ganze Geld, was jetzt da fehlt, ob es Rente ist, ob es Geld für Alleinerziehende ist, ob es Kindergeld ist, ob es Halbwaisenrenten sind, ob es, egal was es ist, wenn Apple, Google, Facebook, Amazon, wie sie alle heißen, ihre Steuern ganz normal, wie jeder vernünftige Mensch, der seine Steuern immer schön vernünftig zahlt, wenn diese Leute ihre Steuern gezahlt hätten, oder diese Unternehmen, Konzerne ihre Steuern gezahlt, oder Nike verkauft in Europa haufenweise Sachen, zahlen aber keine Steuern, null. Die zahlen im Prinzip nur Steuern auf irgendwelche Transportwege und so ein Scheiß. Die zahlen, also das sind Milliarden, vielleicht sogar Billiarden oder vielleicht sogar eine Trillion an Steuergeldern, die über die Jahrzehnte weggefallen sind. Oder vielleicht, wer weiß, wie lange das schon läuft. So, da wäre so viel mit machbar gewesen in ganz Europa. Weißt du, in Italien sind jetzt die Rechtspopulisten wahrscheinlich mit einer anderen Partei, die auch mehr oder weniger rechtspopulistisch ist, werden höchstwahrscheinlich, also man kann es noch nicht so genau sagen, ist ja die Wahl ist ja erst morgen, aber da sind Rechtspopulisten wahrscheinlich bald die regierenden Koalitionäre. Und zwar nicht, weil die Leute keinen Bock auf Ausländer, also vielleicht auch ein paar, aber die sind nicht gerade ausländerfeindlich, sondern die wollen einfach, dass für sie gesorgt wird. Wir hatten ja auch diese Diskrepanz zwischen Urlaubsorten, wo die Leute dann für Tausende von Euro Urlaub machen. Auf der anderen Seite, so ein paar Kilometer weiter im ländlichen Raum, da sind die Leute am krepieren, weil sie nichts haben. In Polen sind über 20 Leute erfroren, in ganz Europa über 50 Leute erfroren und gleichzeitig machen sich die Oligarchen und die reichen Leute da irgendwie das Leben schön. Das darf doch nicht wahr sein. Also ich meine, wozu haben wir denn Recht? Wozu haben wir denn Grundrechte? Wozu haben wir denn eine Bezeichnung rechtsstaatliche Europäische Union?
Sozial. Sozial kommt gar nicht mehr vor. So, nee. Also, ist halt leider nicht mehr Thema. Der Sozialstaat ist so richtig, oder das, auch dieses Projekt Europa, ey, das...
Ja, es geht alles in die falsche Bahn.
Ja.
Aber jetzt, auch, wo wir bei Europa sind, wollen wir vielleicht jetzt mal von der Armutsthematik weggehen, da haben wir jetzt schon, da könnte man ja...
Da kann man Jahre reden.
Ja, genau, aber halt, ich bin ja jetzt heute auch ein bisschen zeitlich eingeschränkt, deswegen würde ich sagen, bei Europa steigen wir jetzt mal ein zu den Dieselverboten und dem VW- bzw. Autoindustriegewinn. Da war es ja so, dass der Europäische Gerichtshof schon und auch die Kommission schon lange sagen, ihr habt Städte, da geht's gar nicht, da kann man nicht mal atmen, da kriegt man Asthma, wenn man da nur einmal reinfährt. So, und dann hat der Europäische Gerichtshof eine Frist gesetzt, ich glaube bis Oktober diesen Jahres, vielleicht auch nicht. Also auf jeden Fall soll relativ schnell die Luftqualität in den Städten verbessert werden, in denen es wirklich schlimm ist. Also Stuttgart ist so das prominenteste Beispiel, Hamburg, München glaube ich auch. Es gibt insgesamt irgendwie so um die 60 Kommunen in Deutschland, in denen das wirklich gravierend ist mit der Luftverschmutzung und vor allem Stickstoffdioxid ist es, glaube ich, also NOx. Und das ist halt... Also dieser Stoff wird nur von Dieselautos ausgestoßen, von verbranntem Dieseltreibstoff. So, und ja, also ich finde es ja super, dass das Bundesverwaltungsgericht Leipzig jetzt gesagt hat, ja, Fahrverbote sind generell machbar, auch nach geltendem Recht schon. Und dann wird immer gesagt, von der FDP kommt, oh, die armen Handwerker, die können nicht mehr zur Arbeit fahren und so, solche Geschichten. Da haben sie schon gesagt, die werden davon ausgenommen. Also wenn es gewerblich ist, dann dürfen die erstmal weiterfahren, bis eine bessere Übergangsregelung gefunden ist oder dass man halt so ein bisschen Zeit ins Land streichen lässt, bis das dann für alle gilt und so. Ist natürlich schade für die Leute, die Diesel fahren oder sich einen Diesel kaufen, aber diese Technologie ist leider für den menschlichen Organismus sehr schädlich, wenn es in der Masse auftritt, wie es jetzt läuft. Also wenn jetzt 5 Diesel pro Tag durch die Straßen fahren würden, ne, dann wäre es was anderes, aber es sind ja Millionen.
Wer sollte denn deiner Meinung nach die Aufrüstung übernehmen, die Aufrüstungskosten?
Also wenn es nach mir ginge, würden die, sollte man den Leuten einfach Elektroautos zur Verfügung stellen. Aber
naja, klar, aber
passieren wird,
das sollte ja der langfristige Plan sein, aber jetzt mal kurzfristig halt auf die Entscheidung hin.
Ich meine das kurzfristig, aber da das nicht praktikabel ist, ja, definitiv die Autohersteller. Ne? Die haben betrogen, die haben gelogen, die haben zum Teil auch Stimmung dagegen gemacht, ja, dass man halt eben weiter das Eigentum schützen sollte. Ist ja auch alles richtig, aber man nimmt da den Leuten das Auto nicht weg. Man sagt den Leuten nur, du hast halt, wenn du durch die Innenstadt fahren möchtest, dann musst du dir halt ein sauberes Auto kaufen oder auf den Nahverkehr umsteigen. Man kann ja auch ortsnah parken, in die S-Bahn oder in den Bus steigen und in die Stadt fahren. Also Möglichkeiten gibt es da schon, um das zu umgehen. Das Eigentum wird ja jetzt nicht, man wird ja nicht enteignet, nur weil man sagt, dass der Diesel darf nicht mehr durch die Innenstadt fahren. So, also,
und wie du vorhin schon gesagt hast, ganz kurz, aber wie du vorhin schon gesagt hast, das ist ja alles halt auch, die Autokonzerne haben das ja auch in den letzten Jahren alles eingenommen, zum Beispiel VW hat einfach im letzten Jahr, könnte jetzt die ganze Aufrüstung komplett mal eben machen, ja, eben machen. So, das wäre ja gar kein Ding.
Ja, die Heute-Show vom 2.3. hat zum Beispiel eine Modellrechnung, also ganz pauschal und oberflächlich gemacht. So, es gibt 6 Millionen Diesel, die davon jetzt unmittelbar betroffen sind. Also alles, was unter Euro 5 ist, glaube ich. Das sind 6 Millionen. So, eine Aufrüstung kostet zwischen 3 und 1.000 Euro, je nachdem welches Modell. Wenn man 2.000 als Kompromiss nimmt, hat man 2.000 mal 6 Millionen wären 12 Milliarden. So, und VW hat einen Rekordeinnahmen gehabt letztes Jahr von 11,7 Milliarden. Das heißt, ein einziger Konzern wäre durch die Einnahmen des letzten Jahres alleine dazu in der Lage, diese Nachrüstung stattfinden zu lassen. So, da müsste man natürlich sagen, okay, die Dividenden für die Anteilseigner von VW, die gehen erstmal runter, so armes Land Niedersachsen und so weiter. Aber es ist ja nicht nur VW, es ist ja auch BMW, Audi, Daimler, Fiat Chrysler, was weiß ich, wer da noch alles beschissen hat. So, das sind ja mega viele Leute. So, und wenn die straftätig werden, wird dann gesagt von der Regierung, ja, wir können ja noch einen Teil übernehmen davon, wird halt ein bisschen Steuergeld reingepumpt. So, herzlichen Glückwunsch, Sie sind in der Autokratie. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Auto. Ja. Naja. Also weiß nicht, und dann kommt halt dazu, so die Dieselfahrverbote, ne? Schön und gut. Wäre ich ja voll der Fan von, aber es gibt ja schon sowas wie eine Umweltzone in Stuttgart zum Beispiel. Und da habe ich heute einen Artikel gelesen, ich glaube in der FAZ, dass die meisten Leute, die durch diese Umweltzone fahren, eben keine grüne Plakette haben, sondern auch andere Autos da drin rumfahren. Das heißt, du kannst es nicht mal kontrollieren. So, dann sind wir beim Thema, jetzt schon mal so einen kleinen Ausflug in Cybersicherheit, dann muss doch die Rechtsstaatlichkeit und die Sicherheit der Gesundheit, also dass die Leute vor gesundheitlichen Gefahren geschützt werden, sollte man dann vielleicht auch mit Überwachung machen. Also ich bin kein Fan von Überwachung. Also Persönlichkeitsrechte und informationelle Selbstbestimmung und so ganz. Aber an der österreichischen Grenze zum Beispiel gibt es eine Videomaut. Wieso installiert man nicht eine Technik, die nur scannt, hat derjenige die richtige Plakette? Ich meine, das muss ja nur eine Farberkennung sein. Mehr ist das ja nicht. Ist die Plakette grün, rot, gelb, orange, was weiß ich. So, und dann, wenn nicht, dann wird halt das Kennzeichen gescannt und dann kann die Polizei ganz klar sagen, du warst dann und dann da. Also es ist wie so ein Blitzer.
Aber dann hast du
so einen Umweltzonenblitzer.
Aber dann scannst du halt auch alle Kennzeichen immer.
Nee, das kann ja nur aktiviert werden, wenn die Farbe nicht stimmt. So nach dem Motto.
Ja, aber ist halt echt...
Ja, ey, dann sind das natürlich wieder geheim. Ja, schon klar, aber...
Das ist schon nicht so cool eigentlich.
Aber wie willst du es sonst machen? Die Polizei ist ja jetzt schon damit überfordert. Und das sind nur Umweltzonen. Wenn du dann Fahrverbote machst, dann musst du ja auch wissen, weil...
Ja, halt einfach diese Plakette, ja...
Man muss sowas, so eine... Irgendeine Art von Restriktion muss da ja stattfinden. Du kannst ja schlecht eine Maut in der Innenstadt aufstellen, so hier
dürfen... Eigentlich muss man ganz radikal sagen, hier, wir müssen halt in den nächsten 5 Jahren vom Diesel wegkommen. Komplett.
Ja, was sagst du den Leuten, die sich jetzt einen Diesel kaufen? Also mein Onkel zum Beispiel hat sich jetzt erst wieder einen Diesel gekauft.
Ja.
Oder hat das zumindest schon angeleiert, dass er sich den kauft?
Den gebe ich ein bisschen Cash, damit sie sich ein nices Elektroauto kaufen können. Weil es geht halt nicht mehr. So,
ja, aber es ist ja auch nicht überall der Fall.
Ja, weißt klar.
So, wenn aber du in der Innenstadt an der Straße wohnst, dann musst du halt irgendwie beschützt werden. Aber wenn du jetzt am Stadtrand wohnst, wo dann ein Hundertstel von den Autos am Tag durchfahren, dann brauchst du ja nicht, dann bist du ja gar nicht so in der Gesundheit geschädigt. So, dann kann man zwar sagen, okay, es wäre schön, wenn die Dieselfahrzeuge in 15 oder 15 Jahren weg sind, aber das sollte vielleicht, wenn du durch Zwang arbeitest, dann
sind
die Leute
auch
irgendwann sauer.
Man kann das auch so machen wie in Spanien. Spanien zum Beispiel, die haben jetzt vor, ich glaube bis 2025, komplettes Autoverbot in der Innenstadt zu machen. Also so in Madrid.
Das wäre wunderbar, bin ich auch voll dabei. Das wäre natürlich
halt Lieferverkehr oder so, aber dann ist das vielleicht eh schon umgestellt und dann der Lieferverkehr halt nur noch mit Elektroautos. Und das wäre dann halt voll easy.
Ja, das in Marburg zum Beispiel, der Konzern, oder Konzern sage ich, der Betrieb, wo ich gearbeitet habe, die haben auch Elektrofahrzeuge, Elektrolieferfahrzeuge, die werden dann halt über Nacht am Standort geladen, werden dann da direkt beladen. Da sparst du ja zum Beispiel schon mal Zeit zum Tanken und so weiter. Aber wenn du das so hinkriegen würdest innerhalb der nächsten Jahre, wäre ja super. Aber du musst bedenken, dass die Deutschen ein autoverliebtes Land
sind. Ja, und ein
Volk sind.
Das ist genauso wie die Amerikaner und die Waffen. Das ist genau das Gleiche, ey. Wir mit unseren Scheißautos.
Nur, dass eine Waffe erst beim Abdruck tötet und das Auto alleine durch den Betrieb schon tötet. So eine Waffe kannst du auch auf eine Zielscheibe schießen. Das Auto, wenn es fährt, dann pustet es halt Dreck in die Luft. So, das müssen die Leute halt immer checken. Aber hey. Es gibt ja auch immer so den Witz: der deutsche Mann, der liebt sein Auto mehr als seine Frau. So.
Ja. Keine Ahnung, und das musst du auch erstmal den ganzen, voll vielen Leuten auf dem Dorf, ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, aber so Tuning und sowas, das ist ja schon in Deutschland ein großes Hobby. So, da gibt es ja Tuning-Messen und eine ganze Industrie, die halt darauf angewiesen ist. Die müsste sich ja auch komplett dann umstellen auf Elektro-Tuning und so. Na gut, aber das ist ja eigentlich dann easy machbar. Das kriegen die
ja auch. Ja, also wenn es um Karosserietuning geht schon.
Aber ja, Feintuning und so, aber vielleicht könnte das ein Problem werden. Aber
ja, das ist halt alles wirtschaftliches Interesse. Aber die Wirtschaft ist ja nicht vor dem Recht zu behandeln. So, die Gesundheit des Menschen muss gewahrt sein, auch in einem Land wie Deutschland.
Ja, das ist so bitter, als anzusehen, dass man da nichts...
Also der Staat setzt ein Recht überall durch. Überall. Nur wenn es darum geht, dass halt irgendwelche Wirtschaftszweige angegriffen werden, weil die eben das Recht missachten oder halt sozusagen in Frage stellen. So, da wird dann gleich rumgemosert, oh, aber unsere Wirtschaft wird davon getragen und bla bla bla. Keine Ahnung, Mann. Dann muss man halt irgendein anderes Modell erfinden oder so, dass das halt alles mal klappt. Also ich meine, es kann ja nicht sein, dass...
Ja, man muss einfach auch mal in die Köpfe, also so, du musst das in die Köpfe der Menschen reinkriegen, dass wir das umstellen müssen. Hier auch gerade in Deutschland. So, ihr dürft nicht mehr so hart an eurem Auto hängen. Also da muss so ein Umdenken stattfinden auch.
Das, ja, aber
das wird schwer,
Zwang ist halt in der Demokratie immer so eine Sache, das läuft
ja ganz schnell auf den Ruhe. Klar, nee, es muss über Aufklärung gehen. Das muss schon vom Volke aus passieren. Aber die Leute müssen das einfach blicken, dass... Ich habe jetzt schon meine Eltern fast so weit gekriegt, die wollten sich jetzt auch einen neuen Wagen irgendwann mal kaufen. Weil der eine ist jetzt Ewigkeiten alt und der kommt vielleicht auch nicht mehr durch den TÜV. Aber ist auf jeden Fall Ewigkeiten alt. Und ich habe halt die ganze Zeit gesagt, hey, wollt ihr euch nicht ein Elektrofahrzeug kaufen? Und jetzt...
Ja, die sind schon schweineteuer, Mann.
Ja, ja, klar. Ja, aber... Ne, den ist schon ein Wagen vorgeschwebt in einer höheren Preiskategorie, sag ich mal so. Und da dachte ich mir, also was heißt höhere Preiskategorie jetzt? Also so ein Mittelklassewagen, sag ich mal. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall meinte ich dann halt die ganze Zeit, hey, eigentlich wäre das doch machbar, wollt ihr nicht so ein Elektrofahrzeug? Das ist schon echt, Mann, das wäre gar kein Ding, hier auf so eine Ladestation hier oben hinzuhängen und so. Und am Anfang meine Mama die ganze Zeit, nee, auf keinen, na, irgendwie, nee. Aber jetzt habe ich sie fast so weit, jetzt haben sie schon mal drüber nachgedacht. Und ich habe auf jeden Fall das Verständnis geweckt, dass es echt nicht clever ist, einen Verbrennungsmotor zu fahren. Weil vielleicht kommen halt irgendwann Fahrverbote, also für Innenstädte. Und da bist du halt, und wenn die kommen, weil eigentlich, wenn die kommen, dann bist du halt eh als Verbrennungsmotorfahrer genutzt.
Ja, auf jeden. Also und, es ist auf jeden Fall...
Und es ist und so wie es läuft, irgendwelche Klimaziele bis 2030 kann man nicht mehr einhalten. Und das wird man dann auch irgendwann versuchen, weil es dann harte Strafen geben wird gegen Deutschland, da irgendwie noch irgendwas rumzureißen. Da mit Fahrverboten in Innenstädten, das wird...
Radikal.
Ja, und dann ist halt jeder genutzt, der halt einen Verbrennungsmotor hat. Und da könnte man jetzt ja schon mal drüber nachdenken, wenn man die Möglichkeiten hat.
Ja, genau.
Und aber das Verständnis muss ja in der Bevölkerung irgendwie so, hey, wir müssen da jetzt wirklich was fürs Klima tun. Weil das ist echt schon wichtig, gerade. Jetzt haben wir noch die Chance, dafür was zu tun.
Ja, Mann. Aber ja, es ist halt, also die Ansätze, die jetzt vorherrschen, die sind halt irgendwie nicht praktikabel. Also wenn selbst die Umweltzonen schon nicht beachtet werden, dann...
Ja, halt einfach,
wie gesagt, ich bin kein Freund von Überwachung, aber dann muss halt so eine Art Scan irgendwie sein. Also ich meine, Umweltzone ist ja jetzt auch nicht das, die ganze Stadt, sondern einfach nur so die Hauptstraßen, da muss dann halt so ein Scanner sein, der einfach sagt, richtige Farbe, falsche Farbe und die falsche Farbe, weiß nicht, dann sagst du halt der Polizei einfach, dann gibst du so einen Pieper, wie ein Arzt den hat, weißt du, und dann, wenn es halt so ein falsches Auto gibt, dann muss die Polizei halt kurz mal drauf gucken.
Aber das ist ja nur eine extrem kurzfristige Lösung. Das ist ja nur, okay, wir müssen die punktuelle, richtig harte Schadstoffbelastung verteilen. Und da ist ja auch wieder die Frage, der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm pro Quadratmeter oder so.
Und 300% erhöht.
Ja, aber das Ding ist halt, dass auch dieser Grenzwert ja eigentlich zu hoch ist und die deutsche Gesundheitshilfe oder Organisation gesagt hat, der sollte bei 10% liegen.
Ja.
Und da muss man sich halt auch fragen, wenn in München Werte von 80 erreicht werden und das doppelt so hoch ist, ist es halt einfach heftig.
Ja, die Stoßzeiten sind halt 800, ne?
Ja, aber, ja, das ist ja nur der Durchschnittswert, ey. Nur man verteilt ja nur die Umweltverschmutzung. Und das ist ja nicht langfristig so die Aufgabe, sondern dann kann sich das ist meine Angst bei so einer Plakette, dann ruht sich da die Politik erstmal wieder drauf aus. Oh, wir haben eine Plakette eingeführt, das ist doch voll gut für die Umwelt. Nee, Bullshit, weil die Autos fahren jetzt halt woanders lang. So.
Ja,
und es macht jetzt, vielleicht macht ein bisschen was, wenn mehr auf vielleicht, aber es ändert ja nicht so viel an der Problematik, dass die Luft verschmutzt wird.
Das stimmt.
Das ist halt so das Ding. Und da müsste man jetzt eigentlich.
Irgendwann schon, ist die Welt halt voll. Irgendwann kann die Atmosphäre.
Das müssen jetzt halt eigentlich harte Steuern alle darauf folgen, dass du einen Verbrennungsmotor fährst, dass du so ein Auto hast, dass du ein SUV hast. Eigentlich, ja, auf, ja, SUVs einfach mal eine harte Steuer machen.
Ja, so einen fetten Straßenpanzer braucht man ja auch nicht.
Wenn vor man allen sich Dingen,
die heute anguckt, ey, dann ist der Fußraum groß, aber der Kofferraum trotzdem noch klein. So, dann hast du einen großen Motor, einen großen Innenraum und trotzdem kannst du nicht mehr transportieren.
Also wenn ich in meinen Heimatort gucke, gibt es da viele, viele Leute, die fahren irgendwie zum Sportplatz. Das sind dann so effektiv 300 Meter.
1,5 Kilometer.
Nee, noch nicht mal. Also, so, ja.
Also wenn du jetzt so vom Ortsbeginn bis hoch, ich meine, gut, du musst halt hochlaufen. Ne?
Aber ja, aber, ne, aber die meisten Reichen wohnen ja oben im Ort. Und da ist es halt auch echt pervers, da teilweise siehst du dann vor der Sporthalle dann die dicken Q5s und keine Ahnung was alles und
das ist halt Eierschaukeln.
Ja, und denkst dir, ja genau, und denkst dir, ey, ihr fahrt jetzt 200 Meter da jetzt hoch und ja, ihr seid gerade zum Sport gefahren.
Ja, früher hat mein Vater so meinen Bruder abgeholt von einem Kumpel, der effektiv 200 Meter entfernt hat, der ist halt mit seinem Auto hingefahren, hat den abgeholt wieder zurück. So, ja gut, also das ist halt sehr viel, also das war vor 15, 17 Jahren, so irgendwie sowas in dem Dreh, aber also das sind halt so Bequemlichkeiten, an die gewöhnt man sich und dann handelt man danach. Und die Leute machen sich wir Gedanken über jedes kleine Futzelthema, sondern die denken halt nach.
Nee, die sind ja auch gestresst. Die haben dann 8 bis 10 Stunden gearbeitet den Tag, dann kommst du nach Hause und dann hast du ja kein ja, okay, dann gehe ich da jetzt noch kurz hin und hol den ab. Ja, dann setze ich mich halt kurz ins Auto, fahre da kurz hin, schwind. Zack, bumm. Naja, habe ich jetzt auch keinen Bock drauf, so viel Zeit damit zu vergeuden. Und ja, es sind dann Bequemlichkeiten, weil du halt einfach geschlaucht bist von der Arbeit. Und das ist das nächste Thema eigentlich, dass Deutschland da echt von dieser 40-Stunden-Woche wegkommt. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
Ja, da können wir ja drauf eingehen, wenn das jetzt. Es kommt jetzt langsam wieder in den Medien auf. So, ich weiß jetzt gar nicht, welches Land das war. In irgendeinem Land sind da auf jeden Fall die Wochen. Ach so, das war Südkorea, genau. Die Workaholics der Welt. So, die arbeiten irgendwie im Schnitt 66 Stunden oder sowas in der Woche. Und in Deutschland sind es 40. Und, ja, Mann, und da regt sich jetzt gerade Widerstand in der Bevölkerung, weil die sagen, das ist zu viel. Und ich meine, wenn du da einen körperlich anstrengenden Job hast, 66 Stunden die Woche. So, ich habe auch mal 70 Stunden die Woche gearbeitet. Das war nicht schön. So, danach kannst du, als Student darfst du 20 Stunden arbeiten, die haben mich 70 Stunden arbeiten lassen und dann denkst du dir auch so, boah, jetzt noch was lesen, noch einen Aufsatz schreiben, boah, nee, Mann. Ja. Weißt du, so, das ist halt alles kontraproduktiv. So, da werden die Probleme einfach verlagert, so, jetzt haben wir wirtschaftlich gute Zeiten, wunderbar. Keine Ahnung, Mann, irgendwie.
Ja, und gerade halt auch mit der Digitalisierung, da werden viele Jobs wegfallen, einfach wegfallen, die werden ja nicht ersetzt, die werden, nicht so wie das bei den Computern war. Da waren noch also das hat eine neue Branche geschaffen, aber diese Digitalisierung, die schafft jetzt nicht so die neue krasse Branche. Die erweitert diese Computerbranche und schafft halt nicht so viele neue Arbeitsplätze. Und da muss man sich halt überlegen, wenn es nicht mehr so viele Arbeitsplätze gibt, weil vieles durch Maschinen übernommen wird, muss der Mensch halt auch weniger arbeiten, damit viele Menschen arbeiten können mit der gleichen Bezahlung. Das ist
wichtig. Oder, ja, das ist das
oder mit einer höheren
sogar noch.
Oder
das
sogar
ist ja
noch,
das Punkt. Der ja, Punkt.
Genau.
Seit der Mindestlohn, glaube ich, eingeführt wurde, vielleicht doch noch was anderes, aber so, also der Niedriglohnsektor in Deutschland, seit der erhöht worden ist, ist es so, dass die Deutschen im Arbeitsvolumen gleich geblieben sind, aber mehr Leute Beschäftigung haben. Das heißt, die Leute, die ohnehin schon eine niedrige Beschäftigungssparte hatten, also Leute, weiß was ich, beispielsweise, die an der Kasse sitzen oder so, die sitzen halt jetzt nicht mehr 40 Stunden in der Woche an der Kasse, sondern 30 Stunden, haben am Ende aber auch weniger Lohn. So, das heißt, du hast mehr Leute, die arbeiten und mehr Leute, die aus den Sozialsystemen rausfallen, aber gleichzeitig ist der Lebensstand der Vermögensstand der ärmeren Bevölkerung niedriger geworden im Endeffekt. So, das finde ich das krass. Also, dass da nicht, es ist
und wirklich wird, Problemverlagerung. Und morgen ist ja der große Tag am 4.3. Wow, da wird die SPD endlich sagen, ob sie das machen wird, diesen Koalitionsvertrag eingehen wird. Und da siehst du halt davon wieder nichts. Weißt du, noch mal darauf einzugehen, das hätte man jetzt angehen müssen, man hat es schon wieder verkackt. Man hat es schon wieder alles verkackt. Klima hat man verkackt. Man hat echt kolossal das nicht beachtet, diese bekannte Schere anzugehen zwischen Arm und Reich. Mann, das ist... Und digital, ja. Ey.
Aber den armen Parteispendern, den will man natürlich auch nicht in die Suppe versalzen, ne?
Nee. Das.
Lieber noch ein paar Kartoffeln mehr reinschnipseln, statt da noch mehr Salz reinzukippen.
Exakt.
Ach, ey, Mann, das... Ich bin echt gespannt, was da morgen rauskommt. Ich drücke ja den Users die Daumen, dass sie da vielleicht doch mehr Leute überzeugt haben, als tatsächlich.
Irgendwann wird Merkel nur noch nach Thüringen kommen und irgendwie, hallo District 12.
ja,
die Spiele haben begonnen. Bumm.
Ja, Mann.
Ja.
Wie viel haben wir denn jetzt schon?
Wie viel Minutes?
Ja, weil ich gerade mit dem Blick auf die Uhr...
Ja, wir sind bei einer knappen Stunde.
Knappe Stunde, ja, wollen wir dann noch ganz schnell und kurz über die Cybersicherheit...
Ich weiß nicht, das könnten wir auch nochmal easy bequatschen, wenn das vielleicht nochmal mit dem Koalitionsvertrag...
Ja, okay.
Mit der Entscheidung morgen und dann irgendwie nächste Woche mal gucken, wann wir so das dann reflektiert haben und verdaut haben. Oder feiern, vielleicht feiern wir auch...
Ja, Mann, das wäre doch das Schönste.
Das wäre richtig geil.
Ja, man sagen könnte, ich als Staatsrechtler könnte dann sagen, jetzt habe ich mal wieder was, wo man richtig schön praktisches Studieren machen kann.
Ja.
Also schön das Augenmerk auf den Juristen Steinmeier gelenkt. Der Bundespräsident hat endlich mal wieder ein bisschen mehr zu tun, als nur zu sagen, okay, du wurdest vom Bundestag gewählt, du bist Kanzler oder Kanzlerin. Ach, das wäre so schön, aber wie das oft im Leben ist, es läuft nicht immer alles so, wie man es gern hätte. Ne?
Leider.
Aber... am Ende wird alles gut. Wir leben ja im reichen Land Deutschland, in dem nur, was weiß ich, vielleicht 4 Millionen Leute zur Tafel gehen müssten. 2 Millionen machen's.
Die Hälfte davon oder ein Drittel davon sind Kinder. Yay! Nein.
Ja. Hey, aber es gibt, da muss man jetzt mal ganz kurz einhaken, im Koalitionsvertrag steht ja drin, dass sie ein Kindergrundrecht schaffen wollen. Vielleicht wird dann die Würde des Kindes nochmal ein bisschen angehoben und vielleicht...
Ja, wow, formell.
Was
kommt denn dabei...
Ja gut, sind wir wieder bei Umsetzung vom Recht. Ne? Das funktioniert ja bei den Umweltzonen nicht. Ob das dann nur in den Kindern funktioniert, ist eine andere Sache. Aber für mich ist es unerträglich, dass Kinder in Armut leben müssen. Und zwar nicht so eine Armut wie, ich kann mir nicht das neue Fahrrad kaufen und meine Freunde haben alle ein neues Fahrrad. Da geht es ja dann darum, ich habe keine ordentlichen Klamotten, ich habe kein ordentliches Essen, ich habe keine ordentliche Wohnung, Schimmel in der Wohnung, was weiß ich. Also da, ja, ey, ja. Wenn ich mir da so die Problemviertel in meiner Heimatstadt Göttingen angucke, wie die Kinder da groß werden, das ist echt grausam. Und dann wundern sie sich, dass die Hälfte davon kriminell wird. So, weißt du, so, ob es dann halt nur ein Dextro-Energy-Clown im Rossmann ist oder ob es dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr ist. So, das ist halt, hey, da läuft einfach viel zu viel falsch. Das ist, das wird einfach, wie du gesagt hast, Bill Gates hat keine Ahnung, wie viel eine Banane kostet und Angela Merkel offenbar keine Ahnung, wie ihr Volk tatsächlich leben muss.
Ja, das finde ich schon.
Ja, man, übel hart. Das ist echt übel hart. Naja, gut, aber wir haben ja noch ein ganzes Leben vor uns. Da können wir euch Podcast-Zuhörer auch noch ein bisschen beglücken mit weiteren von unseren Ideen, wie man in Deutschland leben könnte oder sollte oder besteuern sollte. Das ist ja ein großes Ding.
Ach ja. Und vor allen Dingen das mit,
und, ganz
das
kurz,
mit der Digitalisierung rein,
die Leute,
hinzukriegen.
Ja, das mit der Digitalisierung, das ist sowieso... Wir haben ein Heimatministerium, aber das Digitalministerium, das muss noch auf sich warten lassen.
Ja, das ist das Lächerlichste.
Ey. Das ist so das Geilste. Wenn es in Deutschland kurz vor 12 ist, dann wird gehandelt. Nicht, wenn es 6 Uhr ist und man ganz gemächlich den Bogen spinnen könnte und ein ordentliches Programm auffahren könnte. Nein, erst wenn es kurz vor 12 ist, dann wird gehandelt. Und das ist dumm.
Und wir
das
haben es und die Uhr, also es ist eigentlich schon fast kurz vor 12 und es wird nicht gehandelt.
Das ist kurz vor 12 und es wird nicht gehandelt, ja. Also gut, jetzt langsam kommt der Glasfaserausbau, aber
ja, komm.
Das ist halt zu spät. Also ich habe zum Beispiel einen Bericht gesehen von einem Gewerbetreibenden, der muss irgendwelche Pläne da hochladen, die mehrere Gigabyte hoch sind und der fängt halt einen Tag vorher an, die runterzuladen, damit er sie in einer Woche dann benutzen kann.
Ich kenne also, da auch einen, ja, Mann, der hat irgendwie nur eine Stunde Internet, bis alle Kids nach Hause kommen in seinem Dorf.
So. Ja, Mann,
das ist so geil.
Na gut. Das ist
wirklich traurig. Guti, dann würde ich sagen, das war mal wieder ein netter Talk, Johann, an diesem Samstag. Ich werde jetzt zum Basketballspiel gehen und ich hoffe, die Veilchen gewinnen.
Ja, viel Glück an die Veilchen. Ja, ich springe jetzt in die Dusche und gucke nochmal nach einem Geburtstagsgeschenk
easy
für meine Liebe.
Easy.
Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und
stay political.
Und grabt euch ein Jojo und spielt ein bisschen mit dem Jojo. ja, Mann. Peace out.